NDR Kultur. Glaubenssachen.
Wellengänge. Eine poetisch-philosophische Fahrt über das Meer. Eine Sendung von Marleen Stössel.
Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Meer und Himmel ließen sich nicht unterscheiden. Nur dass das Meer leicht gefältelt war, wie ein zerknittertes Tuch. Allmählich, während der Himmel weiß wurde, erstreckte sich eine dunkle Linie am Horizont, die das Meer vom Himmel trennte, und das graue Tuch wurde von dicken Streifen durchzogen, die sich einer nach dem anderen unter der Oberfläche bewegten, einander folgend, einander jagend, immerzu. So wie sie sich der Küste näherten, hob sich ein Streifen nach dem anderen, schob sich hoch, brach und wischte einen dünnen Schleier Wassers über den Sand. Die Welle hielt inne und zog sich dann wieder zurück, seufzend wie ein Schlafender, dessen Atem unbewusst kommt und geht. Die Meeresoberfläche wurde langsam transparent und lag gekräuselt und glitzernd da, bis die dunklen Striche nahezu weggewischt waren, bis eine breite Flamme sichtbar wurde. Ein Feuerbogen loderte am Rande des Horizonts, und um ihn her lohte das Meer golden.
Mit dieser Beschreibung eines Sonnenaufgangs am Meer, die hier gekürzt wiedergegeben ist, beginnt Virginia Woolfs 1931 erschienener Roman »Die Wellen«. Es ist, als würde man dem Schöpfungsakt selbst beiwohnen, als Gott das Licht von der Finsternis trennte und die Wasser vom Lande schied und Sonne und Mond als Lichter am Himmel befestigte, wie uns die Genesis erzählt. Vor allem Beginn, vor Sonnenaufgang gleichsam, schwebte Gottes Geist über den Wassern. Wasser, aus dem alles Leben kommt, die Meere, die unseren Planeten blau färben, der ewige Ursprung, nach dem wir uns sehnen. In der Offenbarung des Johannes wird dieses Meer gläsern, als Kristall erscheinen. Man könnte auch sagen, als pures, geronnenes Licht. Kehren wir in die nicht-biblische Gegenwart zurück, zum 5. August 2025. Für die deutsche Bucht ist Sturm angesagt. Die Fähre nach Helgoland, einschließlich des großen Katamarans Halunderjet sowie der MS Helgoland, laufen nicht aus. Die Insel bleibt abgeschnitten von neuen Besuchern, wie auch allen Warenlieferungen. Für wenige Tage kein Problem, und immer ist man an der See und auf den Inseln auf solche Ereignisse vorbereitet. Zwar würden, so heißt es, die beiden Fährriesen Sturm und hohe Wellen meistern können, aber man möchte es den Menschen an Bord nicht zumuten. Etwa 4 Wochen zuvor, in der ersten Juliwoche, als ich auf Helgoland weilte und es stürmisch wurde auf See, eine ähnliche Nachricht. Mit dem einen Unterschied, da waren von dem Ausfall nur die kleineren Schiffe wie mein Katamaran Nordlicht betroffen. Tagesreisende, die mit dem Halunderjet gekommen waren, erzählten von dem hohen Wellengang und der Schräglage des Schiffs, weshalb an alle Passagiere Spucktüten verteilt wurden. Und noch mehrere Tage, nachdem sich der Wind gelegt hatte, konnten die kleineren Schiffe und Boote nicht ausfahren, weil die Wellen noch zu hoch gingen, das Meer den Sturm noch in sich trug. Das alles ändert nichts an der Faszination, die das Meer auf viele von uns ausübt. Im Gegenteil. Zu allen Zeiten hat diese Anziehung auf die Menschen gewirkt, hat Mythen hervorgebracht, Künstler und Dichter inspiriert. Eine Faszination, deren Quellen so vielzählig wie seine Wellen sind, die von seiner Vielbewegtheit herrührt, von all seinen Farben und Klängen zwischen Stille und Sturm. Ein Spiegel, in dem wir unsere eigenen, unsagbaren Gemütsbewegungen ausgedrückt finden und zu lesen vermögen. Ein Element, das uns mit seiner grenzenlosen Weite Ruhe vermittelt, innerlich dehnt wie die Zeit, bis sie scheinbar stillsteht. Ein Ort, der uns heraushebt aus dem festgefügten Alltag, im Wechsel der Gezeiten uns eine andere Zeiterfahrung vermittelt, uns einen anderen Rhythmus auferlegt, den seines Wellenschlags, mit dem jetzt unser Atem, unser Herzschlag geht. Eine Erfahrung, die jeder schon am Strand oder auch nur am Fenster mit Blick in die blaue Weite machen kann, die sich jedoch intensiviert, wenn wir uns dem bewegten Element selbst anvertrauen eine Fahrt oder Überfahrt wagen, uns von allem irdisch Festen lösen, den Boden buchstäblich unter den Füßen verlieren. Wer dies einmal erlebt hat, auf kleinerer oder größerer Meeresfahrt, das feste Land hat schwinden sehen und sich von nichts als vom Wasser, dem großen Ozean umgeben sah, kennt auch das Schwinden der Lasten und Sorgen, ihre Verkleinerung bis zu ihrer lächelnd winkenden Verabschiedung aus großer Ferne. Ein so befreiender wie rätselhafter Vorgang, vielleicht auch nur scheinbar rätselhaft, da Meer und Elemente uns gegenüber fühllos und gleichgültig sind. Gut und Böse, ob Sturm, Zerstörung oder selig schimmernde Verklärung, die Naturelemente selber kennen sie nicht. Der mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes hat dies einmal so beschrieben:
Die unergründliche Indifferenz der Ozeane und der Gebirge, der wilden Tiere und der Vögel, der Fische und der Wälder überwältigt uns. Das Erste, was wir erfahren, ist, dass die Welt nicht nach uns verlangt. Wir sind auf sie angewiesen, sie bedarf unser nicht. Der fundamentale Irrtum ist immer der gleiche, dass wir beherrschen wollen, was uns nicht braucht, dass wir unsere Zeit einer ihr entgegenstehenden Zeit aufzwingen.
Eben diese Indifferenz der natürlichen Welt aber, die mit ihrem ewigen Bestehen sich verbindet, scheint uns auch eine Art Trost, Beruhigung zu geben. Uns, den Vergänglichen, eine Ahnung jener Unvergänglichkeit der Natur zu vermitteln, deren Teil wir doch zugleich sind, so sterblich wie unendlich. Der Schriftsteller Romain Rolland hat dieses Gefühl in einem Briefwechsel mit Sigmund Freud als ozeanisches Gefühl bezeichnet. Es war ihm eine Quelle der religiösen Energie, die unabhängig von allen Glaubenssätzen jemandem erlaube, sich religiös zu nennen. Freud wies ein solches Gefühl entschieden für sich zurück und hat es im Sinne seiner psychoanalytischen Theorie als Regression analysiert. Das Gefühl, das Bedürfnis, die Sehnsucht nach einer Ich-Auflösung, einer Verschmelzung mit der Natur, galt ihm als Rückfall in einen frühkindlichen Zustand vor aller Ich-Werdung, vor allem Ich-Bewusstsein. Zugleich aber hat Freud in dieser berühmten, 1930 erschienenen Schrift mit dem Titel »Das Unbehagen in der Kultur« die große Sublimationsleistung der Kultur gerühmt, trotz des schwankenden, von Opfer- und Triebverzicht getragenen Bodens, aus dem sie hervorgehe. Wovon er nicht spricht, als Naturwissenschaftler nicht meint, sprechen zu dürfen, ist eben dieses die Menschheit seit je begleitende Gefühl eines Größeren über das eigene Ich hinaus. Man könnte es auch schlicht ein metaphysisches oder transzendentes Bedürfnis nennen, das uns als Mensch, obgleich Teil der Natur, doch von ihr, ihrem bewusstlosen und daher indifferenten Sein, unterscheidet. Wir können die Natur denken, haben sie zum Objekt gemacht, haben es in ihrer Beherrschung bis an den Rand unserer Selbstzerstörung gebracht. Dennoch bleiben wir ihr ausgeliefert. Ausgeliefert ihrer Macht und ihren letzten ungreifbaren Geheimnissen, die wir zu achten haben. Achtung, ja Demut, die wir als einzige Mittel gegen die drohende Zerstörung einsetzen können und aus denen allein jene Schöpfungsverantwortung hervorgeht, wie der verstorbene Papst Franziskus es nannte. Einige der größten Naturforscher haben diesen Respekt, in den sich immer auch Liebe und Bewunderung, ja Ehrfurcht mischen, vorgelebt. Man denke nur an Einstein oder an Oppenheimer, welcher der Entwicklung einer Wasserstoffbombe mit ihrem weltvernichtenden Potenzial eine Absage erteilte und unter Verlust seines Prestiges aus dem Programm ausstieg. Nicht alle Menschen besitzen die Antenne für dieses Andere, dieses Größere, welches die einen für Religion und Mystik, die anderen für Kunst und Philosophie empfänglich macht, für eine Erfahrung, in der, wie im Anblick des Meeres unser eigenes Ich eine Entgrenzung und Weitung erfährt, die uns mit der Unendlichkeit verbindet, uns unser Eingebettetsein in die Natur und ihren ewigen Kreislauf fühlen lässt. Dies alles lehrt uns das Meer. Seine Sehnsucht weckende Schönheit wie seine bedrohliche Gewalt, und es war auf Helgoland vor genau 100 Jahren, wo der Physiker Werner Heisenberg die Quantentheorie entwickelte, die der von Einstein entdeckten Relativität von Raum und Zeit buchstäblich noch einen weiteren, überaus folgenreichen Quantensprung in der Erkenntnis der Wirklichkeit und ihrer atomaren Struktur hinzufügte. Welle und Teilchen, jene auch dem Laien geläufigen Stichworte der Quantentheorie, drängen sich hier förmlich auf, als wären sie der langen Betrachtung des Meeres, seiner Wogen, aufblitzenden Wellenkämme und Schaumkronen abgewonnen. In seinem autobiografischen Buch »Der Teil und das Ganze« erzählt Heisenberg, wie er sich damals, als junger Assistent des Physikers Max Born, von schwerem Heuschnupfen geplagt, von Göttingen nach Helgoland begibt und dort bei einer Hauswirtin einquartiert.
Mein Zimmer lag im zweiten Stock ihres Hauses, das hoch oben am Südrand der Felseninsel einen herrlichen Blick auf die Unterstadt, die dahinterliegende Düne und das Meer gewährte. Wenn ich auf meinem Balkon saß, hatte ich oft Gelegenheit, an Niels Bohrs Bemerkung zu denken, dass man beim Blick über das Meer einen Teil der Unendlichkeit zu ergreifen glaubt.
Hier im Anblick des Meeres gelingt ihm zu beweisen, was sich zwar in eine mathematische Formel fassen lässt, für die Imagination aber, nicht nur des Laien, auch der Wissenschaftler selbst, unvorstellbar bleibt. Jene Quantenmechanik, die so folgenreich bis in unsere Gegenwart ihre Segens- wie auch risikoreichen Technologien wirkt. Mitten in der Nacht erschließt sich dem Forscher der mathematische Beweis und er schreibt:
Ich war so erregt, dass ich an Schlaf nicht denken konnte. So verließ ich in der schon beginnenden Morgendämmerung das Haus und ging an die Südspitze des Oberlandes, wo ein alleinstehender, ins Meer vorspringender Felsen mir immer schon die Lust zu Kletterversuchen geweckt hatte. Es gelang mir ohne größere Schwierigkeit, den Turm zu besteigen, und ich erwartete auf seiner Spitze den Sonnenaufgang.
Wieder ein Sonnenaufgang am Meer. Es ist, als würde sich der Schöpfungsakt mit jedem Sonnenaufgang wiederholen. Und wir sehen in all diesen Beschreibungen, von der Bibel über die Forschung bis zu den Dichtern, dem immer neuen Wandel der Naturerscheinungen zu. Auch ihre Verwandlung in jene Metaphorik, die sie im Licht von Erkenntnis und Kunst gewinnen. Hoffnungsschimmer, Licht am Horizont. Der Geburt all der Metaphern, Sinnbilder und Gleichnisse, welche die Natur uns zuträgt bei jedem Sonnenauf- und Untergang, bei jedem Blick in die Weite und Tiefe des Ozeans, bei jeder Meerfahrt, Überfahrt, dem Übersetzen zu einem anderen Ufer. Nur an wenige der vielen Dichter, die über die Jahrhunderte, von der Antike bis heute, dieser Faszination des Meeres erlagen, sei hier erinnert. So an Albert Camus, dessen frühe Erzählungen aus seiner algerischen Heimat eine einzige, förmlich wellenbewegte Hymne ans Meer darstellen. Sich Jahre später fortsetzend in einem Bordtagebuch, das der damals 40-Jährige auf einer großen Seereise verfasst und worin er einmal notiert:
Allein mit dem Horizont. Die Wellen kommen geduldig aus dem unsichtbaren Osten, eine nach der anderen. Sie kommen zu uns und geduldig eilen sie weiter, zum unbekannten Westen, eine nach der anderen. Ein langer, weiter Weg, niemals begonnen, niemals beendet. Flüsse und Ströme fließen vorbei, das Meer fließt vorbei und dauert. So müsste man lieben, treu und flüchtig. Ich vermähle mich dem Meer.
Was wissenschaftliche Logik trennt, Gegensätze, A und B, das Ja und das Nein, in der Natur, im Meer, lösen sie sich auf. Überdauern in der Dichtung als Verbindung gegensätzlicher, scheinbar unversöhnlicher Eigenschaften. Vergänglich und ewig zugleich, flüchtig und dauerhaft, begrenzt und unendlich, hell und dunkel, vorüberfließend und immer da. Die mit äußerster mathematischer Logik und Präzision entwickelte Quantentheorie sprengt, wie schon Einsteins Relativitätstheorie, die rationale Konvention und stellt eben diese Trennung auf so unvorstellbare wie höchst folgenreiche Weise in Frage.
Als Kind, Meer, hab ich dich immer, weißt du, mit Wasserfarben gemalt.
Dies der vor über 100 Jahren ergangene Zuruf eines anderen, des andalusischen Dichters Rafael Alberti. Zärtlicher, reiner, berührender kann man seine Liebe zum Meer kaum ausdrücken. Alberti stammte aus Cadiz, das, gelegen in einer weiten Meeresbucht, berühmt ist für sein Licht. Damals, als der junge Dichter für eine Weile in die Berge verbannt war, um eine Tuberkulose auszuheilen, hat er dem Meer einen ganzen Gedichtzyklus gewidmet. Wie krank vor Sehnsucht nach der heimischen südspanischen Bucht verwandelte er seinen Schmerz in eine Dichtung, die ihn schlagartig berühmt machte.
Mutter, ach, zieh mich an wie die Leute am Meer. Die Hose mit den Glockenbeinen, die dunkelblaue Bluse und das Nothelferband. Wohin willst du gehen, Matrose, auf den Straßen hier an Land? Das sind Meerstraßen, wo ich gehe.
In diesem Gedichtzyklus findet sich auch der Mythos des Arion, eines griechischen Sängers und Dichters, der um 600 vor Christus lebte und mit seiner Kunst zu Ruhm und Reichtum kam. Bei einer Überfahrt von Sizilien zurück in seine Heimat, so überliefert es der griechische Geschichtsschreiber Herodot, erregten seine Schätze den Neid der Schiffsleute, die ihm drohten, ihn zu ermorden, sofern er nicht selber über Bord springen wolle. Arion bat, vorher noch einen Abschiedsgesang anstimmen zu dürfen, der Wunsch wurde ihm gewährt. Dieser Klagegesang lockte eine Gruppe Delfine herbei. Arion sprang ins Wasser und ein Delfin trug den Sänger sicher an Land. Und wir können uns vorstellen, wie sein Gesang sich mit dem Lied des Windes, dem Rauschen der Wellen und dem heiteren Basso continuo der Delfine verwob. Arion, Einfälle über das Meer, lautet Albertis Langgedicht, in dem das dichtende Ich in seiner Sehnsucht schließlich eins wird mit dem Element. Jene camüsche Vermählung, jenes mystische Einswerden, das Freuds gestrengem analytischen Blick nicht standhalten durfte. Als Dichtung aber trotzt und triumphiert es über diesen Blick wie alle Kunst und Metaphysik. Auch hier ist es ein emphatischer Zuruf ans Meer, mit dem das Gedicht endet.
Wie glücklich war ich, Meer! Ich war so weit zu glauben, ich sei du, und alle riefen mich schon mit deinem Namen. Sie schrien Raphael, und ich konnte schon auf meinem Rücken Schiffe tragen.
Ein Triumph, der nur von jenem biblischen übertroffen wird. Jesus, der als Gebieter über Sturm und Wellen wandelt über das Meer. In diesem ersehnten, imaginierten Einswerden der Dichter wird das Gegenteil aller einseitigen Naturbeherrschung offenbar. Jenes Fortschrittsglaubens, der bedenkenlos Atombomben baut und anmaßend nach den Sternen fremden Planeten greift. Kultur, und Freud natürlich wusste das, Kultur besitzt immer auch ein kritisches Potenzial, in dem jene Sehnsucht nach ursprünglichem Einssein im Gegenzug zu aller Naturbeherrschung wirksam ist. Kultur, in ihrem Ausdruck von Kunst, Dichtung, Musik, ist immer auch Kritik an eindimensionaler Auffassung der Wirklichkeit und ihrer rationalen Beherrschbarkeit. Eben jene Quelle des Unbehagens, von dem Freud spricht. Indessen auch Albertis kindliche Wasserfarben aus dem großen planetarischen Blau geschöpft sind, voller Ehrfurcht und Glück.
Ich glaube, Meer, die Erde hat keine Stimme, dir zu erwidern, die so nach Glück klingt wie du.
Albertis poetische Emphase und Leidenschaft fürs Meer ist mit der Camus verwandt. Beide hätten auch niemals etwa die Gefahren geleugnet und die Opfer, die der Gewalt des Meeres zu allen Zeiten erlagen. Nein, die Elemente selber kennen kein Gut und Böse, keine Moral. Sintflut, Überschwemmungen und Tsunamis kümmert nicht, was uns als Menschen betrifft. Wir sind es, die Moral, Strafen, Schönes, Gutes und Böses auf sie projizieren, die im Meeresspiegel mit all seiner lichtgetränkten Flut so sehr wie in seiner dramatisch aufgewühlten, zornig schäumenden Fläche nur uns selbst erkennen. Als solcher Spiegel wird das Meer zum Projektionsfeld unserer Sehnsüchte und zugleich zu unserer Chance. Die Naturgesetze, auch die psychoanalytischen, sind das eine. Die menschliche Erfahrung, das ozeanische Gefühl, das uns beim Blick in die blaue Unendlichkeit so wie bei jeder Meerfahrt zu erfassen, ja zu überwältigen vermag, das andere. Habe ich das Meer überquert, kann ich andere an das ferne Ufer führen, notiert Carlos Fuentes auch. Apropos, meine Nordlicht fuhr damals im Sturm nicht aus, aber sie brachte mich wenige Tage später, so sicher wie auf dem Rücken eines Delfins, zurück an Land.
Wellengänge, eine poetisch-philosophische Fahrt übers Meer. Sie hörten eine Sendung von Marlene Stössel. Es sprachen Sonja Tschilowitzki und Peter Bieringer. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Hautfarbe, die religiöse Dimension von Tattoos.
NDR Kultur.